Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das dem Totensonntag zugeordnet ist als Wochenpsalm, ist der Psalm 90. Wir wollen die Verse 1 bis 12 als Predigttext aus diesem Psalm hören. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost. Das am Morgen blüht und sprost, aber des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde in das Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle Tage unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, es ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt es aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen für diesen Psalm 90 mit seinen ehrlichen, ernsten, aber manchmal auch erschreckenden Worten. Wir wollen uns nun in der Predigt Gedanken machen über diese Worte, Herr, und wir wollen dich bitten, Herr, dass du zu einem jeden Einzelnen von uns sprechen wollest, dass du Begegnungs- und schenkst mit dir in deinem Wort. Und das wird nur dann gelingen und passieren, wenn du uns eben deinen guten Heiligen Geist gibst. Und darum wollen wir dich bitten jetzt für diese Predigt. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine Woche geht für mich normalerweise so los am Montag, dass ich am Montagmorgen mir eine Liste mache, was ich denn in der Woche so alles zu bedenken habe. Passiert mir schon mal sehr schnell, dass mir Dinge so einfach unterkommen, ich vergesse sie halt und ich muss mir ganz vieles aufschreiben. Da geht es ja nicht nur um das, was ich arbeitstechnisch zu machen habe, wen ich anzurufen habe, welche E-Mails ich noch zu beantworten habe, welche Dinge ich vorzubereiten habe, wo noch Dinge zu schreiben sind oder so etwas halt. Nein, auch all das andere muss ich mir aufschreiben. Es gibt so vieles in meinem Leben zu bedenken, und das ist vermutlich bei mir nicht anders als bei euch. Allein, wenn ich daran denke, was das Auto meiner Frau und von mir für Gedanken immer wieder macht. Wenn die Dinger zum TÜV müssen, wenn da Inspektion ist, wenn der Luftdruck überprüft werden muss, wenn der Öldruck, all diese Dinge, was man mit so einem Auto alles bedenken muss. Oder wenn man ein Haus besitzt, was man da alles bedenken muss mit so einem kleinen Garten dabei, was man da alles machen muss. Aber nicht nur für die materiellen Dinge, die man besitzt, aber die sehr häufig einen selber besitzen. Auch so für meinen eigenen Körper, was man da alles bedenken muss. Also, was ich allein mit meinen Zähnen machen muss, ich habe relativ schlechte Zähne, wie oft ich da zur Zahnreinigung gehen muss, was ich natürlich auch jeden Tag mit meiner Zahnhygiene tue, was ich da alles bedenken muss. Natürlich der Gesundheitscheck, das muss man auch einmal im Jahr machen, die Blutwerte. Ja, und wenn man irgendeine Krankheit hat, dann weiß man, was man da alles bedenken muss, was für Medizin und welche Supplements man zu nehmen hat. Es gibt so vieles zu bedenken für die eigene Gesundheit. Ja, und jetzt ist ja bald Weihnachten. auch wenn man nicht so eine große Geschenkkultur hat wie ich hier, aber so ein paar Dinge musst du ja schon bedenken. Wer kriegt denn was und wie wird denn alles organisiert und wie machen wir denn all die Dinge und wer wird denn wann und wo besucht, wie laufen die Dinge? Es gibt so vieles zu bedenken zu Weihnachten. Ja, und die Finanzen, die man hat, ob es nun wenig ist oder viel hat, ob man nun 1.000 Euro angelegt hat oder 10.000 Euro angelegt hat, da läuft so ein Sparvertrag aus, den musst du wieder neu anlegen, wie machst du das? Es gibt so viel zu bedenken halt. Und jetzt könnte ich weiter fortführen, was es alles zu bedenken ist, auch die angenehmen Dinge des Lebens halt, was macht man denn im nächsten Jahr, so planungstechnisch, fährt man hin in Urlaub und ihr alle könntet jetzt mitreden und erzählen, was ihr alle so bedenkt, mit eurem Hab und Gut, was ihr besitzt, mit eurer Gesundheit, um die ihr euch zu kümmern habt, mit den Geldern, die ihr irgendwie vernünftig anlegen müsst und. Es gibt so vieles zu bedenken und ich und ihr bedenkt so viel. Aber eines bedenken wir ganz häufig nicht. Ich nicht, wenn ich montags meinen Zettel mache und auch ihr nicht, wenn ihr so in die Planung eintretet, nämlich, dass wir ganz bald tot sind. Und die Bibel sagt an keiner Stelle, mach mal eine gute Gesundheitsprophylaxe, geh regelmäßig zum Zahnarzt und lass dich immer wieder, was weiß ich, einmal im Jahr mit dem EKG abchecken. Sagt auch nichts irgendwie zum Kümmern um unsere Autos. Sagt nicht, bedenke das, wie du, was weiß ich, zum richtigen Zeitpunkt den Rasenschnitt machst im Herbst oder wann du die Bäume zu schneiden hast. Bedenke das, dass das alles passt. Das sagt die Bibel alles nicht. Die Bibel sagt eine Sache, die wir bedenken sollen. Das steht hier drin als letzter Satz. Lehre uns das, Herr, lehre uns das zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. All die irdischen Klugheiten geschenkt, die können wir machen. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir bedenken, dass wir sterben müssen. Denn das ist das Vorzeichen vor der Klammer. Alles, was wir in dieser Welt machen, Gesundheit, Familie, Haus, Garten, finanzielle Vorsorge, Urlaub fahren, ist alles in dieser Klammer drin, wie bei so einer mathematischen Gleichung. Aber vor dieser Gleichung steht das eine Vorzeichen. Du musst sterben. Deine Zeit hier auf Erden ist extrem begrenzt. Und das sagt die Bibel und lehrt die Bibel. Darüber sollen wir nachdenken. Und das sollen wir immer wieder mit einbeziehen in unsere Rechnungen, in unser Bedenken. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das wollen wir heute Morgen tun in dieser Predigt. Wir wollen unser Sterben noch einmal neu bedenken. Und ich möchte uns 5 biblische Wahrheiten vor Augen führen, die ihr alle kennt, aber mit denen wir so häufig gar nicht rechnen. Aber wenn die dann eintreten, dann ist häufig der große Schockmoment. So habe ich diese Predigt überschrieben, das Bedenken unseres Sterbens, 5 biblische Wahrheiten. Die erste Wahrheit, der Herr verfügt über unser Sterben. Die zweite Wahrheit, unsere Sünde ist Grund für unser Sterben. Die dritte Wahrheit, unser Sterben kommt ganz schnell. Die vierte Wahrheit, unsere Zeit vor unserem Sterben ist nichtig. Und fünftens, unser Sterben ist nicht das Letzte. Das Bedenken unseres Sterbens. Die erste Wahrheit, von der dieser Psalm 90 spricht, ist, dass der Herr über unser Sterben verfügt. Hier heißt es im Vers 3, der du die Menschen lässest sterben. Der das Gebet hier spricht, ist der Mose. Und die Bibel berichtet das ausführlich, wie Mose stirbt. Also das letzte Kapitel im 5. Bücher Mose halt, wie er stirbt. Er darf ja nicht ins gelobte Land gehen, das hat der Herr entschieden. Und er lässt ihn bis an die Grenze des biologischen Alters, was machbar ist, kommen, bis zu 120 Jahre. Und dann sagt der Herr, hier ist Schluss. Heute musst du sterben. Er bestimmt den Ort und den Zeitpunkt. Er hat diesen Mose ins Leben gerufen und er beruft ihn auch wieder ab. Und das weiß Mose schon vorher und gibt das hier im Geist Gottes weiter. Gott lässt die Menschen sterben. Er hat den Tag entschieden und beschieden, als wir in diese Welt gekommen sind. Und er alleine entscheidet, wann wir sterben werden. Da machen wir gar nichts dran. Auch nicht unser Arzt, nicht irgendeine gesunde Ernährung, spielt alles keine Rolle. Gott allein entscheidet, wann wir sterben. Ich habe das erlebt mit Leuten, die meinten, ihrem Leben ein Ende setzen zu können, dass sie den Zeitpunkt bestimmen könnten. Haben sich ein Gewehr in den Mund gesteckt, abgedrückt. Habe ich erlebt jemanden. Hatte nicht geklappt. Der hat dann noch über Monate auf der Intensivstation gelegen. Kugel im Kopf, konnte nicht mehr reden, lag da, keiner weiß, was sie noch erreicht hat. Furchtbare Situation für die Familie. Und dann gab es vom Hochhaus gesprungen. 15 Meter, kannst du normal nicht überleben. Aber hat es überlebt. Sitzt seitdem im Rollstuhl, mit all den Dingen. Nicht wir bestimmen über unser Leben. Das ist ein anderer, der bestimmt. Unser Herr und Heiland. Und wenn der nicht möchte, dann können wir selbst das nicht hinkriegen, dass wir uns selber richten. Aber auch für das normale Leben, ob wir nun Krebs haben, keinen Krebs haben, alles egal. Der Herr bestimmt den Tag des Todes halt. So heißt es auch für Mose in 5. Mose 34. Mose starb nach dem Befehl des Herrn. Er starb nach dem Befehl des Herrn. Der Herr sagt es und der Mose stirbt. Und genauso ist es bei uns auch. Es kommt der Moment, wo der Herr sagt, das Leben von Olaf Latzel hat ein Ende. Das war's. Punkt. Und nochmal, da ändere ich nichts dran, niemand. Niemand kann seines Lebens Länge, so heißt es in der Bergpredigt, eine Spanne zusetzen, so sehr er sich auch darum müht. Es liegt nicht in unserer Hand. Und da gibt es Leute, die werden dadurch depressiv und sagen, wie furchtbar ist das denn? Ich bin nicht der Herr meines Lebens. Wenn man weiß, in wessen Händen mein Leben liegt, und das weiß ich, der werde ich ganz entspannt. Super. Also, ich kümmere mich so um all die Gesundheitsprophylaxe, habe ich eben hiervon gesprochen. Ich gehe regelmäßig zum Arzt, mache all die Dinge, gar kein Thema. Aber ich bin ganz entspannt. Mein Sterben liegt in den Händen des Gottes, der seine Hände für mich auf Golgatha durchbohrt hat. Tja, wo kann es denn besser aufgehoben sein? Und wenn der entscheidet, nächstes Jahr ist Schluss mit mir, dann weiß ich, dass das gut und richtig ist. Unser Sterben entscheidet der lebendige Gott, meins und deins. Und das ist die Wahrheit. Und dieses Datum steht schon fest. Wir wissen es noch nicht, aber der Herr kennt es schon. Und deshalb können wir ganz unbekümmert leben, weil wir ändern eh nichts an unserem Sterbedatum. Das ist die erste Wahrheit, dass Gott es ist, der uns sterben lässt. Die zweite Wahrheit, unsere Sünde ist Grund für unser Sterben. So heißt es hier in den Versen 7 und 8, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Das Sterben ist etwas Furchtbares und ist eigentlich in Gottes guter Heilsordnung, Gottes guter Schöpfung nicht vorgesehen. Aber der alte Adam fällt in Sünde und deshalb müssen Menschen sterben. Und wir alle haben Teil an dieser Sünde. Wir sind Sünder wie Adam und Eva. Wir können nicht sündigen. Und weil das so ist, müssen wir sterben. Deshalb sind wir zum Tode verurteilt. Ich habe vor einigen Wochen so einen Bericht auf YouTube gesehen über San Quentin, über den Todestrakt dort. Das sind in Amerika die meisten Verbrecher, die zum Tode verurteilt sind. Und sind in diesem Todestrakt und warten auf den Tod. Da wurde das alles berichtet und wie das dann alles so ist für die, die den Tod unmittelbar vor Augen haben. Wobei die meisten von denen sterben eines natürlichen Todes. Die werden gar nicht hingerichtet, weil ihre Anwälte und Einsprüche und Menschenrechtsorganisationen halt nicht, die sterben ganz normalen natürlichen Tod, die meisten. Aber die haben natürlich den Tod anders vor Augen. Es ist ein Todestrakt. Die Wirklichkeit ist, wir sitzen alle im Todestrakt. Die ganze Erde ist ein Todestrakt. Und wir gehen alle auf den Tod zu. Wir sind alle zum Tode verurteilt. Wir wissen nur nicht ganz genau, wann es passiert. Genauso wie diese Menschen in St. Quentin. Da kann man sagen, ja gut, die haben ja schwere Verbrechen gemacht. Wir haben auch schwere Verbrechen gemacht. Vor Gott sind die Verbrechen, die wir gemacht haben, nicht zu unterscheiden von denen dieser Massenmörder und Vergewaltiger, die dort einsitzen. Da rebelliert natürlich der irdische Mensch, sagt, nein, also so bin ich ja nicht, ja. Ich habe nie jemanden vergewaltigt, ich habe nie jemanden umgebracht, das habe ich alles nicht getan. Ja, rein irdisch nicht, da magst du recht haben, in actu, aber allein in Gedanken. Und vor Gott spielt es keine Sünde, wie groß oder wie klein eine Sünde ist. Hast du gegen eins der Gesetze verstoßen, hast du gegen alle Gesetze verstoßen, auch gegen das Gesetz, du sollst nicht morden. Und deshalb sind wir zum Tode verurteilt. Es gibt immer wieder Menschen, die fangen an zu hadern, weil sie sterben müssen und fangen an, Gott anzuklagen. Warum muss ich denn sterben? Ja, Gott wollte das nicht. hat das in der Schöpfungsordnung anders vorgesehen. Aber der Mensch ist ungehorsam seinem Wort gegenüber. Und deshalb muss er sterben. Adam und Eva haben nicht gehorcht und deshalb müssen sie sterben. Da müssen wir uns schlagen. Wie oft haben wir nicht gehorcht? Weil wir nicht gehorsam sind dem Wort Gottes, deshalb müssen wir sterben. Unsere Sünde führt dazu, dass wir sterben. Der Sünde sollt, so heißt es in Römer 6, der Sünde sollt ist der Tod. Heißt, wenn du Sünde tust, und wir tun alle Sünde, deshalb müssen wir sterben. Das Wunderbare ist ja, komme ich gleich im fünften Punkt nochmal zu, dass unser Herr und Heiland aber gesagt hat, ich möchte das nach wie vor nicht, dass Menschen sterben. Ich möchte ja die Ewigkeit mit ihnen verbringen. Und dafür ist er Mensch geworden, ist für uns gestorben, hat die Schuld der Sünde auf Golgatha getragen, damit wir frei werden. Nochmal, man muss das tief durchdenken, dass wir Schuld daran haben, dass wir sterben müssen. Dass es unsere Sünde ist, damit man begreift, was am Kreuz passiert ist. Unsere Sünde ist der Grund für unser Sterben. Und der lebendige Gott selber tritt in den Riss, stirbt für uns, damit wir leben können. Aber das müssen wir erstmal festhalten als Wahrheit. Auch, dass wir eines Tages von dieser Welt gehen müssen. Das ist unsere Schuld. Das ist unser Versagen. Wir haben es bedingt durch unsere Sünde. Eine dritte Wahrheit, die wir bedenken wollen über unser Sterben. Unser Sterben kommt ganz schnell. Wie heißt es in den Versen 5 und 6? Du lässt sie dahinfahren wie ein Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. So sagt die Bibel, ist unser Leben. Das ist wie so ein Gras, das bei uns im Garten ist, wie so eine Blume. Ganz kurze Zeit blüht es und dann ist es nicht mehr da. Das ist ein Bild, das in der Bibel immer und immer wieder gebraucht wird. Das ist hier jetzt nicht einfach so ein Hapax Legomena, so nennen das die Theologen, wo es nur einmal erwähnt wird, sondern dieses Bild wird immer wieder gebraucht, dass den Menschen gesagt wird, ihr seid nur wie Gras. Das geht ganz, 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 ganz schnell. Psalm 103, einige Kapitel weiter heißt es, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kennet sie nicht. Jesaja kriegt den Auftrag zu predigen in Jesaja 40. Und dann fragt er, was soll ich denn predigen? Was soll ich denen denn sagen? So ist die Frage. Und dann sagt Gott, alles Fleisch ist Gras und all seine Güte wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn des Herrn Odem da reingeht. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Immer und immer wieder sagt es die Bibel, wir sind nur wie so eine Blume am Feld. Ganz kurze Zeit. Blüht ganz kurz und dann ist es nicht mehr. Es fährt schnell dahin, so heißt es hier im Vers 10, als flögen wir davon. Geht ganz, ganz schnell. Und die Älteren unter uns können das erzählen. Fragt mal jemand, der die 80 überschritten hat, wie das so ist, ob das lange dauert. Nee, gerade dreimal rumgedreht und denkst du, das kann doch gar nicht mehr wahr sein. Jetzt bin ich auf einmal Urgroßmutter, nicht mehr nur Großmutter, Urgroßmutter, so schön das ja ist, aber hallo, mein Leben ist bald zu Ende. Wenn man so am Anfang des Lebens steht, so mit Anfang 20, da denkt man, ach, das ist alles ja so ewig und es dauert und dauert. Nein, ruckzuck ist es vorbei. Ruckzuck ist es vorbei. Es gibt vom Statistischen Bundesamt in Deutschland Sterbetabellen, die gucke ich mir immer wieder an und ich habe die auch schon häufiger in Predigten zitiert. Also wenn man jetzt die aktuelle Sterbetabelle nimmt, da kann man genau nachgucken, wie viel denn rein statistisch wir noch auf der Lebensuhr haben. Also wenn du 20 Jahre alt bist jetzt heute, dann hast du als Mann noch 58 Jahre zu leben, als Frau 63 Jahre. Wenn du 40 bist halt, dann hast du noch 39 Jahre vor dir, als Frau 43 Jahre. Wenn du 80 bist, rein statistisch, hast du noch 7,9 Jahre. Und wenn du als Frau geboren bist, hast du 9 Jahre noch zu leben. Und als ich da mal geguckt habe, jetzt bei mir im Computer, wenn ich das erste Mal in der Predigt diese Sterbetabellen erwähnt hatte, das war dann 2005 halt, ne, da war ich da so um die 40 rum, da hatte ich damals noch 46 Jahre zu leben. Das habe ich damals der Gemeinde gesagt. Ich stehe mitten im Leben. Heute habe ich mal geguckt, jetzt sind es nur noch 23 Jahre. Das hat sich auf einmal von einer Predigt zur anderen halbiert. Und das ist der statistische Wert. Ich weiß ja nicht, ob das auch hinhaut hat, aber wenn ich jetzt mal nur die Statistik zugrunde lege, aber wir wissen, wir sterben ja nicht nach der Statistik, wir sterben nach dem Wort des lebendigen Gottes. Ui, das ist ganz schön fix gegangen. Eben noch die Predigt in Truppach gehalten, jetzt gerade hier die Predigt gehalten, also und dann einfach mal halbiert der Wert. Das könnt ihr für euch durchrechnen, wie viel ihr noch habt. Und selbst wenn das tatsächlich stattfindet, es geht ganz, ganz schnell. Das ist rucki zucki vorbei. Ich sprach letzte Woche mit jemandem, der pensioniert ist. Der hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch gerade Studium absolviert. 35 Berufsjahre, die können doch nicht so dahin gehen. Es fährt schnell dahin, als flöge es davon. So ist das Leben. Und dein persönlicher Countdown läuft genauso schnell wie meiner. Das geht jetzt ganz, ganz schnell. Und dann ist das Sterben dran. Meine Mutter ist im letzten Jahr gestorben und die war eine sehr realistische Frau, eine Vertriebene halt. Und da war es immer Geld beieinander halten, halt gucken und dass man lernt und Dinge macht und nichts Überflüssiges oder sonst irgendetwas halt. Und so hat sie auch gelebt, alles für die Kinder. Und sie hatte immer noch so einen großen Wunsch gehabt, halt, sie wollte einmal in der Schweiz mit dem Glacier-Express, wollte sie mal fahren durch die Berge. Und dann war es so, dass sie eben so krank wurde, dass das einfach nicht mehr ging. Und während sie sonst immer das ganze Leben, wie mir gesagt hat, wenn ich zum Beispiel auf die Yacht fahre, auf mit dem Blödsinn, kostet viel Geld, so viel Zeit, mach was Vernünftiges. Nachdem sie mit dem Tod konfrontiert war und ihr klar war, ich schaffe das nicht mehr, ich werde das nie mehr machen, hat sie gesagt, Olli, mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe, dass du zu lange wartest. Es geht so schnell. Mach das, geh zur Yacht, mach die Dinge auch, an denen du Freude hast. War eben auch ein Buch des Predigers halt, nicht? Wo auch gesagt wurde, Mensch, tu dich gütlich. Du darfst es auch genießen halt, die Zeit. So ganz viele denken halt nicht, und wir müssen und wir müssen und wir müssen und wir müssen und schaffen, Häusle bauen, wieder reiche Kornbauer halten und alles und platsch, auf einmal ist es vorbei. Nicht nur, dass wir an Gott zu denken haben, dass wir Jesus die Ehre zu geben haben, nein, auch, dass wir nicht dieses Leben nicht nur genießen, dass wir die Dinge nicht mitnehmen, die alle noch da sind. Nochmal, da sagt dir Gott, das, was dir noch bleibt an Zeit, das geht schnell vorbei. Deshalb nutze dieses dein Leben auch verantwortlich vor Gott und vor deinem Nächsten. Das ist die dritte Wahrheit, die wir hören dürfen. Unser Leben geht ganz schnell vorbei, unser Sterben kommt ganz schnell. Eine vierte Wahrheit. Unsere Zeit vor unserem Sterben ist nichtig. Nicht nur, dass das schnell vorbeigeht, auch unsere Zeit vor unserem Sterben ist letztlich nichtig. So heißt es hier in den Versen 9 und 10. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Geschwätz ist was Nichtiges. Unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich scheint, ist es doch nur vergebliche Mühe. Es ist vergebliche Mühe. Es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Es ist letztlich nichtig. Prediger 1 heißt es. Was hat der Mensch für einen Gewinn von aller seiner Mühe in seinem Leben, die er hat unter der Sonne? Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind, und derer, die hernach kommen, wird man auch nicht gedenken, die noch später sein werden. Das ist so. Wir denken jetzt, wir sind so wichtig. Ich, mit meinem Leben halt, nicht mit all diesen Dingen, mit all dem, was mich beschäftigt. All das, was ich zu bedenken habe, all das, was mich ausmacht. Mal von heute an gesehen, in 100 Jahren kräht kein Hahn mehr nach uns. Das ist die Wahrheit. Ich sage das ja immer wieder, wer von euch kennt die Namen seiner Urgroßeltern? Die Großeltern vielleicht nicht, aber ihr habt 8 Urgroßeltern gehabt, Menschen, denen ihr das Leben zu verdanken habt. Kennt ihr deren Namen? Wisst ihr, was die gemacht haben in ihrem Leben? Vielleicht bei dem einen oder anderen, aber kennt ihr diese 8 Menschen? Habt ihr Informationen über die, was die gerne gegessen haben, was deren Hobbys waren, was sie alles erlebt haben in ihrem Leben? Und selbst wenn ihr bei euren Urgroßeltern noch sagt, ja, bei dem einen oder anderen, da wollen wir nur eine Generation weitergehen. Wir rechnen ja immer so eine Generation 25 Jahre, wir gehen mal auf die Ururgroßeltern. Das sind 16 Menschen, von denen ihr abstammt. Also nicht irgendwelche bedeutungslosen Menschen, sondern Menschen in eurem Leben. 16 Ururgroßeltern. Kennt ihr einen dieser Namen? Wisst ihr von einem dieser Menschen? Vergessen. Jetzt müssen wir nicht denken, nur weil es was weiß ich, digitale Fotografie gibt und irgendwelche Computer, wo wir irgendetwas speichern könnten, in 100 Jahren, wenn dann die Welt noch bestünde, wäre es mit unserem Leben anders. Dass unsere Ur-Urenkel noch an uns denken würden. Das spielt für die keine Rolle. Die beschäftigen sich mit ihren Dingen, die für die dann wichtig sind. Ihre Gesundheit, ihre Autos, ihr Urlaub, was weiß ich, was dann alles ist. Ihre Häuser. Aber da interessiert sich doch keiner mehr für den Ur-Urgroßvater, der wir gewesen sind, oder diese Ur-Urgroßmutter halt. Das meint es, wenn die Bibel hier sagt, halt nicht, das ist alles letztlich nur ein Geschwätz. Das ist die Nichtigkeit. Prediger 1 heißt es, ich sah alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und ein Haschen nach Wind. Es ist letztlich Haschen nach Wind. Das ist auch nichts. Davon bleibt nichts. Das ist die Wahrheit. Ja, wenn ein Mensch aktuell stirbt, wir ihn beerdigen halt, dann weinen die Angehörigen halt, und im ersten Jahr, da gibt es noch Trauergedenken. Aber egal, wie lieb man einen Mensch gehabt hat, je länger die Zeit ist halt, desto mehr gerät ein Mensch in Vergessenheit. Und irgendwann erlischt das hier irdisch. Irdisch gesehen ist unsere Zeit vor dem Sterben nichtig. In dieser Welt sterben jedes Jahr so etwa weltweit 70 Millionen Menschen. Jedes Jahr, auch in diesem Jahr 2024, werden 70 Millionen Menschen sterben. Übrigens dazu kommen dann noch etwa 35 Millionen Abtreibungen. Das muss man auch sehen halt. Also nicht nur die tatsächlich geboren werden und dann sterben, auch die, die gar nicht leben dürfen. Also dass man sieht, was das für eine Größe hat. Aber dass wir mal sehen, wie banal das ist. Ne? Und wer kennt diese Menschen? Das geht alles so weiter, so geht die Zeit voran. Und wir sind Menschen, wir haben in diese Welt nichts hineingebracht. Wir werden auch nichts mit hineinnehmen, mehr herausnehmen. Und da ist auch nichts, was bleiben wird. Es ist letztlich alles nur nichtig. Das ist hart und brutal, aber das relativiert so ganz vieles auch von den Problemen, die wir haben. Egal, was dich momentan umtreibt, egal, was deine Sorge und Schwierigkeit ist, was Gesundheitliches, was Beziehungsmäßiges, was Finanzielles, keine Ahnung. Da darfst du wissen, so wie wir es im Prediger 3 gehört haben, hat alles einen Anfang und es hat auch ein Ende. Wir denken ja bei unseren Problemen, das ist endlos, das geht nie zu Ende. Das geht ganz schnell zu Ende, genau wie dein Leben ganz schnell zu Ende geht. So auch deine Probleme, deine Schwierigkeiten. Und in letzter Konsequenz, und das ordnet das wirklich ein, dürfen wir uns nicht so wichtig nehmen. Das ist ja das Problem, weil der Widersacher uns einredet, du bist so wichtig, du bist das Zentrum dieser Welt, du bist der Mittelpunkt allen Dingen. Und dann kommen unsere Ängste und alles. Aber wenn wir verstehen, wir sind gar nicht der Mittelpunkt, wir sind letztlich mit dem, was wir machen, nichtig. Ein anderer ist der Mittelpunkt, Jesus Christus. Wenn wir das annehmen können, dann geben wir nicht nur Gott die Ehre und leben, wie die Bibel sagt, dann verschieben sich auch unsere Probleme. Wenn wir sagen, wir sind gar nicht so wichtig, dann setzt sich das alles in ein ganz anderes Licht. Das ist die vierte Wahrheit. Unsere Zeit vor unserem Sterben ist letztlich nichtig. Und damit zum fünften. Unsere Zeit, unser Sterben ist nicht das Letzte. Das ist die fünfte Wahrheit. So heißt es hier im Vers 3. Gott spricht, kommt wieder, Menschenkinder. Ich habe eben vier Punkte benannt, die zum Teil hart klingen mögen, die aber die Realität sind, die aber nicht so frohmachend sind. Aber dieser Psalm spricht davon, dass das Sterben nicht das Letzte ist. Gott spricht, kommt wieder, Menschenkinder. Wenn wir gestorben sind, unser irdisches Sterben ist nicht alles aus, für niemanden. Sondern es geht weiter. Wir haben es eben im Evangelium gehört, Johannes 5. Wenn wir, die wir in Christus leben, sterben, passiert was? Im Moment, als das Herz aufhört zu schlagen, hören wir die Stimme des lebendigen Gottes, der uns ruft in die Ewigkeit, der uns ruft ins himmlische Jerusalem, der uns ruft in die ewig bleibende Gemeinschaft mit ihm. Das ist das Wunderbare. All das Irdische, das hört hier auf. Das hat ein Verfallsdatum. Unsere Häuser, unsere Autos, unser Leben, die ganze Erde hat ein Verfallsdatum. Aber wer sich in dieser verfallenden, sterbenden Welt an den ewigen Gott geklammert hat und seinem Wort glaubt und ihm vertraut, der hat ewiges Leben. Aber nur der hat ewiges Leben in Freude. Die, die das nicht machen, das sagt die Bibel auch in aller Deutlichkeit, die müssen erstmal ins Totenreich. Furchtbare Existenz da, dann kommt Jesus wieder am Ende aller Zeiten, wenn auch diese Erde abgeräumt wird, dann wird das Gericht gehalten und dann werden die, die Jesus abgelehnt haben, verurteilt zu ewiger Verdammnis. Auch für die ist nicht alles aus, das muss man ganz klar und deutlich sagen. Da können wir uns heute Morgen zuordnen. Wir haben zwei Gruppen Menschen. Einen, die mit Jesus gehen, kann ich sagen, Halleluja, für dich ist Sterben das Gewinn halt. Ne? Super, freu dich drauf, wenn du stirbst. Egal wie gut dein Leben hier auf Erden ist halt. Dann geht es erst richtig los. Dann kommt das richtig Tolle. Aber denen unter uns heute Morgen, die auch in den Tod müssen, aber Jesus nicht haben als ihren Herrn und Heiland des Lebens, dann kann ich nur sagen, wenn du darin verharrst, dann versuch noch die paar Monate, die paar Jährchen, die schnell vorbeigehen, zu nutzen. Weil das, was dann kommt, ist nur Elend und Furchtbares. Aber Gott möchte das nicht. Er möchte, dass wir alle mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und deshalb ist er in seinem Sohn Jesus Christus Mensch geworden, hat die Schuld der Sünde getragen und schenkt uns die Möglichkeit des ewigen Lebens. Das ist das Wunderbare bei all dem Ernüchternden, was dieser Psalm 90 sagt, dass dieses Evangelium hier rausleuchtet für diejenigen, die in Christus sind. Kommt wieder, Menschenkinder. Ich werde sterben und der Herr wird meinen Namen rufen im Moment meines Todes. Er wird sagen, Olaf Latzel, komm zu mir. Komm zu mir. Nicht, weil ich irgendwas gemacht habe, weil ich Pfarrer war, das wisst ihr, nur weil ich an diesen Jesus Christus geglaubt habe. Und das ist das, was passiert, wenn man bedenkt, dass man sterben muss. Wenn man das wirklich durchdenkt, dann wird man nicht nur anders mit seinem Geld umgehen oder mit der Zeit, die wir hier noch auf Erden haben, dann wird man vor allen Dingen eines machen. Man wird sich klammern an den Gott der Auferstehung. Und das soll Ergebnis dieser Predigt sein. Das habe ich mir gewünscht. Das war so Ziel meiner Konzeption, meines didaktischen Aufbaus, dass wenn ich euch in dieses Bedenken eures Sterbens hineinführe, euch nicht nur Realitäten der Bibel und eures Lebens vor Augen führe, sondern dass das Ergebnis eines sein soll. Dass ihr euch klammert an den Gott, der euch das Leben gegeben hat und der euch abberufen wird und der euch ewiges Leben schenken wird, wenn ihr an ihn glaubt. Lob, Preis und Ehre unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir mit der furchtbaren Realität unseres Sterbens fertig werden können. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen.